Wenn die die Zinsen erhöhen, dann sagen sich viele Menschen, ah, okay, es lohnt sich, das Geld anzulegen. Und so geht dann das Geld nicht mehr unbedingt in den Markt, sondern wird angelegt und weniger Liquidität, so zumindest in der volkswirtschaftlichen Theorie, soll dazu führen, dass die Inflation dann wieder runterkommt.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, warum Julian in Decken eingewickelt im Fahrerhaus eines LKWs sitzt. Und los geht's! Julian, wie...
Hey, Amelie.
Hi.
Schön, dich zu sehen und zu hören.
Wie schon beim letzten Mal, bei der letzten Folge, wollen wir deine Reiseinfos uns bis zum Schluss aufbewahren. Und ich möchte dich direkt mit einem Thema konfrontieren, was zumindest mich auch die letzten Monate beschäftigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, auch viele von den Zuhörern. Und man konnte auch dem ganzen Thema nicht so richtig ausweichen. Man hat es in den Medien viel mitbekommen, aber natürlich auch sonst irgendwie an jeder Ecke gehört, sich drüber unterhalten. Und worum geht es? Es geht um die Zinserhöhung unserer EZB, der Europäischen Zentralbank. Und ich weiß, dass du als Finanzexperte dich natürlich auch mit diesen Themen irgendwie auseinandersetzt. Und ich würde gerne, es muss gar nicht so wahnsinnig deep sein heute, aber so ein bisschen mehr Verständnis für das Thema heute gerne bekommen. Fang doch gerne mal ganz grob irgendwie an. Was ist die EZB? Wofür steht sie oder wofür ist sie zuständig?
Okay, wir Deutschen lieben Abkürzung. EZB ist die Abkürzung für Europäische Zentralbank. Die meisten Länder, Volkswirtschaften, haben ihre eigene Zentralbank. Bei den Amerikanern hat das der eine oder andere mit Sicherheit auch schon gehört, ist die FED, die Federal Reserve. Dann gibt es die BOJ oder BOJ, die Bank of Japan. Und England hat sowas und so weiter und so fort. Die haben die Aufgabe, die Stabilität der jeweiligen Währung unter anderem sicherzustellen. Das heißt, wir wollen weder eine Deflation, dass das Geld über die Zeit im Wert zunimmt, und was wir auch nicht wollen, dass das, wo die letzte Zeit besonders stark drüber gesprochen wird, wir wollen auch keine Inflation, dass das Geld an Wert verliert, dass also Waren, Dienstleistungen, Produkte immer teurer werden. Und dafür haben die jeweiligen Zentralbanken verschiedene, man nennt es Instrumente, also Möglichkeiten, auf den Geldmarkt einzuwirken. Das bekannteste Instrument ist das Arbeiten an den Zinsen. Also wie hoch sind die Zinsen? Das ist das so ähnlich wie, wenn du Geld anlegen möchtest bei einer Bank, was du besser nicht tust. Das erklären wir in anderen Folgen, warum du das lieber woanders tun solltest. Aber wir kennen zumindest das Bild. Wir legen Geld bei einer Bank an. Das machen Banken mit dem Geld, was sie überhaben, dann jeweils bei der Zentralbank. Und der Zins ist quasi, so hat es mein damaliger BWL-Professor immer richtig schön formuliert, finde ich. Und deswegen teile ich es auch immer gerne. Der Zins ist der Preis für die zeitliche Überlassung von Geld. Das ist also der Preis, den die Banken zahlen müssen, um das Geld, was sie überhaben, bei der Zentralbank einzulagern, beziehungsweise was sie bekommen. Und andersrum, was sie zahlen müssen oder bekommen, je nachdem, ob es ein Plus- oder Minuszins ist, wenn sie von denen Geld haben wollen.
Jetzt hast du schon immer wieder von der Zins gesprochen. Was ist denn der Zins? Der Zins für was oder von was?
Wenn du mir heute Geld leihst und ich es dir irgendwann wieder zurückzahle, dann können wir entweder sagen, ich zahle dir das zurück, was du mir geliehen hast. Oder du sagst, Julian, das ist jetzt schon 10 Jahre her, dass ich dir das Geld geliehen habe. In der Zwischenzeit ist alles teurer geworden da draußen. Jetzt möchte ich auch bitte einen Ausgleich dafür haben, dass alles teurer geworden ist, beziehungsweise einen Ausgleich dafür, dass ich so lieb gewesen bin, dir das Geld zu geben, denn dann hattest du es ja nicht zur Verfügung. Deswegen spricht man beim Zins wirklich, dass der Preis fürs Geld über die Zeit. Und entweder du bestimmst das frei, oder du orientierst dich an dem jeweiligen, nennen wir es mal, Zeitgeist des Zinses, also an dem aktuellen Zinsniveau. Und das wird jeweils in einer Währungsunion oder in einer Währungsregion mehr oder weniger bestimmt von der jeweiligen Zentralbank. Und du kannst dann immer noch sagen, okay, Julian, du bist ein guter Kumpel von mir und auch mein Lieblingsmensch im Podcast. Deswegen mache ich es für dich ein bisschen günstiger als das aktuelle Zinsniveau. Oder du sagst, ja, Julian, so wie du mit Geld umgehst, da ist ja gar nicht klar, dass du es mir irgendwann wieder zurückgeben wirst. Ich preise also das Risiko, dass du mir nicht alles oder gar nichts wieder zurückgibst, noch im Zins mit ein. Dann mache ich es für dich ein bisschen teurer. Und genau das ist auch dann der Faktor für die Refinanzierung von Unternehmen oder von Staaten, warum einige Staaten, die sehr gut dastehen, weniger Zins zahlen, wenn die sich finanzieren, als Länder, wo man sich nicht sicher sein kann, wie stabil denn diese Volkswirtschaft überhaupt ist und ob die überhaupt ihrer Pflicht, die Zinsen zu zahlen und auch das Geld wieder zurückzuzahlen, überhaupt nachkommen kann und wird. Und so kannst du an dem Zins immer zwei Dinge absehen. Erstens, wenn ich mir viele Zinsen oder Zinsangebote von verschiedenen Anbietern angucke, wie ist denn wohl das ungefähre Zinsniveau aktuell? Und zweitens, wenn ich mir dann individuell ein Angebot angucke, wie hoch ist denn wohl die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas in die Hose geht? Tendenziell, je höher ein Zins über dem normalen Niveau, desto eher ist das ein Warnsignal oder ist ein höheres Risiko mit verbunden.
Mhm. Okay, jetzt findet diese oder kommt diese Folge ja raus irgendwie Ende 2023 und jetzt hatten wir ja viele Jahre hinter uns, in der wir 0% Zinsen hatten. Jetzt sind wir aktuell bei, ich glaube sogar 4, die wir mittlerweile erreicht haben. Warum? Warum hat sich da in der letzten Zeit so viel getan?
Wenn die Inflation nach oben schnellt, dann gehen die Alarmglocken an bei einer Zentralbank, nicht Blank, sondern Bank. Und die versuchen jetzt irgendwie dagegen zu wirken. Inflation ist tendenziell ein Signal dafür, dass zu viel Geld im Markt unterwegs ist. Und die versuchen jetzt, das Geld da rauszunehmen. Wenn die Zinsen erhöhen, dann sagen sich viele Menschen, okay, es lohnt sich, das Geld anzulegen. Und so geht dann das Geld nicht mehr unbedingt in den Markt, sondern wird angelegt und weniger Liquidität, so zumindest in der volkswirtschaftlichen Theorie, soll dazu führen, dass die Inflation dann wieder runterkommt.
Okay, also ist diese Zinserhöhung ein Instrument, einfach der Inflation gegenzusteuern?
Genau. Allerdings, wie alles im Leben, hat alles immer mehrere Auswirkungen. Und das kann auch dazu führen, dass wenn ich die Liquidität dem Markt entnehme, dass auch der Wirtschaft das Geld fehlt und ich damit auch die Wirtschaft ausbremse. Das heißt, die Zentralbanken überlegen sich gleichzeitig auch, wir können jetzt nicht einfach den Zins von 0 auf 20 setzen, weil dann bremsen wir die Wirtschaft so stark aus, weil der die Liquidität fehlt und weil die dann auch, wenn die sich finanzieren wollen, viel zu hohe Zinsen zahlen müssen, sodass wir dann ein wirtschaftliches Problem haben und vielleicht auch sehr viele Arbeitslose. Unterschiedliche Zentralbanken haben aber auch unterschiedliche Aufgaben. Die Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank ist, die Inflation im Auge zu haben. Andere Zentralbanken, wie zum Beispiel die amerikanische, die dürfen auch offiziell die Wirtschaft mehr fördern als andere. Das heißt, man kann auch nicht die Politik von der einen immer automatisch mit der anderen vergleichen. Gleichzeitig hängen die auch wieder zusammen. Das heißt, wenn große, wichtige Zentralbanken Änderungen vornehmen, dann kann man davon ausgehen, dass andere das von der Tendenz auch so machen. Also wenn die amerikanische Zentralbank jahrelang die Zinsen erhöht, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank jahrelang die Zinsen senkt. Sonst hat man nämlich wieder Unterschiede zwischen den Währungen und damit werden dann Währungen auf- oder abgewertet und dann gibt es auch Kapitalwanderungen von der einen in die andere Währung und damit schwächt man oder stärkt dann seine jeweilige Währung. Also auch das ist etwas, was die Zentralbanken bei dem, was sie tun, automatisch immer mit berücksichtigen.
Mhm. Schön, du kannst Gedanken lesen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was denn die Auswirkungen sind. Hast du eine Handlungsempfehlung für unsere Zuhörer, was sie deiner Meinung nach in Situationen wie diesen tun sollten?
Ja, ich fange mal vorne an. Wir alle sollten immer etwas Geld als Sicherheitspuffer, als Liquidität irgendwo zur Verfügung liegen haben, wo wir jeden Tag darauf zugreifen können, wenn wir eine Geldausgabe tätigen müssen, die wir nicht eingeplant haben, aber trotzdem nun mal notwendig ist. Und so als Nebenbei-Note, wenn wir das nicht tun und uns daran gewöhnen, das auszugeben im Monat, was regelmäßig reinkommt, dann sind das genau die Dinge, die dafür sorgen, dass wir langfristig aus dem finanziellen Gleichgewicht geschossen werden und irgendwann finanzielle Probleme haben. Beispiel, ich habe jeden Monat 2.500 Euro netto und mit Miete, Lebensmittel und ein bisschen Essen gehen, habe ich genau diese Ausgaben und dann geht mein Auto kaputt. Dann habe ich ja nichts, von dem ich das Auto reparieren lassen kann oder, wenn es ganz schlimm ist, neues Auto kaufen kann. Und glaube dann, die einzige Lösung wäre ein Kredit. Sobald ich aber damit anfange, ist das der Anfang vom Ende, weil ich dann ja danach die Kreditraten abzahlen muss und auch nicht die Chance habe, dann mehr Liquidität aufzubauen. Und übrigens, wie hoch diese Kreditzinsen sind, die orientieren sich dann auch wieder an dem jeweiligen Zinsniveau, plus das, was die Bank on top verdienen will, plus das, was die Bank als Risiko einpreist, dass ich das nicht zurückzahlen werde. Wie komme ich da eigentlich hin? Ach so, genau der Tipp. Das heißt, immer etwas Geld auch auf meinem Konto Liquidität haben. Was sich da am besten für anbietet, ist ein Tagesgeldkonto. Und das sollte in etwa vom Zinsniveau mindestens hoch sein wie die jeweilige Inflation. Warum? Wenn ich da Geld parke und ich weniger Zinserträge habe als das, was mein Geld durch die Inflation an Wert verliert, dann mache ich damit ja Minus. Sollte das aktuell nicht möglich sein, dass ich, Gott sei Dank, momentan kriegt man das hin, dass man da die Inflation ausgleichen kann mit einem guten Tagesgeldzins, aber sollte das mal in einer Phase wie vor zum Beispiel 2-3 Jahren nicht möglich sein, dann sollte ich so wenig Geld wie möglich dort liegen haben, dass möglichst wenig Geld vernichtet wird im Wert, aber so viel wie nötig, wenn mal irgendwas Unplanmäßiges passiert. Mhm. Und da ist so der Grundtipp, mindestens 2 Nettogehälter, maximal 6 Nettogehälter. Warum misst man das in Nettogehältern? Weil die Spielzeuge, die wir haben, natürlich abhängig sind davon, wie viel wir verdienen und die entsprechenden Folgekosten, wenn da mal was kaputt ist oder repariert werden muss oder was auch immer, auch davon abhängen. Deswegen kann man das ganz gut in Nettogehältern bemessen. Wichtig ist zu wissen, wenn ich jetzt auf, sagen wir mal, 90-95% der Tagesgelder haben alle ungefähr das gleiche Niveau und 1-2 Anbieter stechen dann mit unfassbar mehr Zinsen raus, dann sollte ich erstmal hellhörig werden und überlegen und schauen, warum ist das denn so? Das kann mehrere Ursachen haben. Entweder die Bank, die das anbietet, die subventioniert das, die macht damit Minus, aber die will damit zum Beispiel neue Kunden gewinnen und wenn ich dann da Kunde bin, dann kriege ich diesen Zins vielleicht nur für ein halbes Jahr oder nur für die ersten 50.000, die ich einlege oder was auch immer. Und dann kriege ich aber andauernd neue Werbung in entweder in mein E-Mail-Postfach oder auch in mein physisches Postfach. Und damit finanzieren die das. Oder jemand ist so unattraktiv, dass er nur dann sein Produkt verkaufen könnte, wenn er dann dementsprechend den Zins nach oben packt. Und das ist dann meistens einhergehend mit die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld dann auch wirklich so schnell und in vollen Zügen wiederbekomme, wenn ich es haben möchte, dass es vielleicht eingeschränkt ist. Vielleicht unterliegt es dann nicht der europäischen Einlagensicherung oder irgendwelche anderen Probleme sind da oder das weiß noch keiner, aber die Bilanz dieser Bank steht gerade nicht gut da und die müssen das irgendwie schnell wieder gerade biegen. Also es ist immer ein Alarmsignal, wenn da irgendwas komisch ist. Das ist so ähnlich, wie wenn du in einen Club gehst und auf einmal finden dich alle Menschen dort toll, was vielleicht nicht immer so ist, da findet die vielleicht nur ein Teil toll, dann solltest du irgendwie überlegen, was wollen die von mir? Also irgendwas ist da komisch.
Ja, die Banken sind nicht die Caritas, ne? Das darf man sich an der Stelle vielleicht nochmal vor Augen führen.
Ja, wenn man das einmal im Leben verstanden hat, dann hat man schon ziemlich viel verstanden. Gut, dass du das sagst, genau. Also die Bank hat nicht das Ziel, dass es mir finanziell gut geht, sondern dass es ihr finanziell gut geht. Und immer fragen, wem dient das, was die da gerade tut?
Ja, okay. Eine letzte Frage, sofern die überhaupt zu beantworten ist, weil wir sind ja jetzt auch nicht die EZB. Aber was ist denn die Prognose für die Zukunft? Also wir haben, glaube ich, beide schon in den Nachrichten mitbekommen, dass jetzt bei den 4% Zinsen erstmal Schluss sein soll. Aber wird es jetzt so bleiben? Wird es runtergehen? Was glaubst du?
Ja, es gibt eine unfassbar große Branche, die richtig viel Geld damit verdient, Prognosen zu tun, die hinterher nicht eintreten werden. Aber wir Menschen wollen das irgendwie. Also am liebsten haben wir die Menschen, die das prognostizieren, was wir uns insgeheim wünschen. Das sind uns die Besten. Also Amelie, wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, wie wird mein Leben in 5 Jahren sein? Wird es kacke sein oder richtig cool? Und du sagst, oh Julian, ich sehe, das wird den Bach runtergehen. Dann finde ich dich mit Sicherheit nicht so sympathisch, wie wenn du sagst, boah, dein Leben, das wird ein Saus und Braus sein, du wirst Paradies erleben. Und so wollen wir am liebsten die Vorhersagen, die wir glauben oder die uns dienlich sind. Ich werde mich da auf jeden Fall nicht eingliedern. Meine Glaskugel ist nämlich vorhin aus dem Expeditionsmobil gefallen, deswegen ist sie jetzt kaputt. Grundsätzlich muss man einfach wissen, je höher der Zins, desto tendenziell schlechter für die Wirtschaft. Je geringer der Zins, desto höher die Chance für eine Inflation. Und da muss jetzt jeder für sich selber überlegen, was sind da wohl die Dinge, die die Zentralbanken da vorhaben werden, was zu fördern. Ich glaube, die vielleicht eine Mini-Prognose, die Zeit des Nullzinses ist auf jeden Fall erstmal vorbei. Gleichzeitig wird es zu teuer sein, die Zinsen weiter deutlich steigen zu lassen, weil dann irgendwann das Wirtschaftswachstum abgebremst wird. Und so kann man sich ungefähr vorstellen, was realistisch ist in der nächsten Zeit. Gleichzeitig wissen wir nie, was Unvorhergesehenes passiert und wie dann darauf reagiert wird. Mhm. Also Vorhersagen zu machen, ist echt nicht leicht. Besonders schwer ist es, wenn die Zukunft betreffen.
Okay, ja, da hast du natürlich recht. Mit den Prognosen ist das immer so eine Sache. Hätte man mich vor 3 Jahren gefragt, ob wir Corona-Lockdowns haben, hätte ich auch gesagt, niemals. Und dann kam es doch ganz anders.
Wenn dich vor 3, 4 Jahren mal jemand gefragt hätte, ob du irgendwann mal einen Podcast startest.
Exactly. Genau. Na gut, okay. Dann möchten wir jetzt allerdings noch kurz zu deinen Weltreise-News kommen. Und es ist total witzig, Julian und ich, wir sehen uns ja immer bei den Aufnahmen. Beziehungsweise zu Beginn war es nicht so, aber dann habe ich das irgendwann eingefordert. Und Julian sitzt in einem Führerhaus eines LKWs, hinter ihm Kissen, aus seinem Schoß Kissen, um ihn herum Decken, er selber im dicken Pulli. Wie kommt es dazu?
Okay, eine kleine Ergänzung. Den Fehler habe ich früher nämlich auch immer gerne gemacht. Aber LKW-Produzenten legen Wert darauf. Es ist kein Führerhaus, sondern ein Fahrerhaus. Da war mal was vor 60 Jahren. Aber das nur by the way. Ja, warum sitze ich gerade hier vorne? Wir haben 2 Parts in unserem Expeditionsmobil. Vorne ganz klassisch da, wo das Fahrzeug gelenkt wird und hinten, wo wir leben. Und hinten, wo wir leben. Da ist meine Freundin gerade am rumwuseln und möchte gerne vielleicht ein paar Brötchen backen und ein bisschen telefonieren. Und damit sie ihre Ruhe hat und auch wir einen ruhigen Podcast produzieren können, sitze ich gerne hier vorne im Fahrerhaus. Habe nämlich den Vorteil, dass ich hier fast eine 360-Grad-Sicht auf die wunderschönen Anden habe, wo wir aber gerade Morgen haben und es draußen ja so 6-7 Grad sind und ein Fahrerhaus natürlich auch nicht so gut isoliert ist wie unsere Wohnkabine hinten, die 12 cm Außenwandisolierung hat. Und ich aber auch weder den Motor laufen lassen möchte, damit es hier bei der Aufnahme nicht laut ist und auch nicht die Standheizung, sitze ich einfach hier und tatsächlich, es klingt nach kalt, ist es aber gar nicht, ist ganz angenehm. Und ich liebe meinen Lama-Alpaka-Pulli, den ich hier auf dem Bauernmarkt kaufen durfte. Der ist nämlich unfassbar warm und unfassbar kuschelig. Und ja, du musst es halt aushalten, die ganzen Decken und Kissen und Pullis sehen zu müssen, schrägstrich zu dürfen.
Ja, aber hat es nicht auch was mit dem Sound zu tun? Weil die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, da haben wir nachher mit Schrecken feststellen müssen, dass der Ton gar nicht so gut war, wie wir dachten. Weil man muss sich tatsächlich in einem Expeditionsmobil offensichtlich erstmal mit den Gegebenheiten vertraut machen und ja auch erstmal verstehen, wie halt hier was. Und auch hier bei mir sieht es auch abenteuerlich aus, aber nicht so wie bei Julian. Aber gut, meine Situation ist natürlich auch nicht so besonders wie seine.
Da hast du recht, genau. Das eine führt zum anderen. Je mehr Stoff wir irgendwo aufhängen, desto besser ist die Akustik. Und bei einer der letzten Aufnahmen hatte ich zusätzlich den Fehler gemacht, dass ich mehrere Mikrofone am Computer angeschlossen hatte und nicht unser Profi-Mikrofon scheinbar das gewesen ist, was aufgenommen hat, obwohl ich das angewählt hatte. Und ja, so ist das natürlich auch mal unser Ziel, gut zu klingen. Denn das ist das Einzige, was wirkt beim Podcast. Und deswegen haben wir natürlich zum einen unsere Profi-Mikrofone am Start, zum anderen aber auch ganz viel Stoff um uns herum und die Decken und Kissen, die ich hier alle aufgebaut habe, die tragen natürlich auch dazu bei, dass es möglichst wenig Halt und jeder Zuhörer auch einen Hörgenuss genießen darf.
Genau, denn wie du schon sagst, das ist ja das, was einen Podcast ausmacht. Dein Lama-Alpaka-Pulli kann leider keiner von unseren Zuhörern sehen. Na gut, wollen wir uns verabschieden?
Oder Gott sei Dank.
Julian, du bist du bist dran.
Ich bin gefragt mit der Verabschiedung. Amelie, ganz lieben Dank für die Folge mit dir. Mir macht das jedes Mal ganz viel Spaß. Ich hoffe, lieber Zuhörer, dir macht es auch Spaß. Danke, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Keep growing and stay healthy, especially financially.
Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Bis zur nächsten Folge.